Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns noch einmal vor der Predigt beten. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Vater, darum bitten wir dich auch, dass du jetzt durch dein Wort an uns handelst und uns weise machst, weise in Bezug auf das Evangelium, auf unsere Sündhaftigkeit, auf die Auferstehung und alles, was du in deinem Wort sagst und was wir jetzt hören. Mach uns weise und erfreue uns, schenke uns die Freude an dir, dass wir deinen Namen ehren und dich verherrlichen. Schenke uns offene Ohren und einen wachen Verstand, offene Herzen, damit wir es hören und behalten, was du sprichst. In Jesu Namen. Amen. Predigt für diesen Sonntag steht in Kolosser Kapitel 1, die Verse 15 bis 23. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Und er versöhnte durch ihn alles mit sich, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadlich und makellos vor sein Angesicht stelle, wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Geschwister in Jesus Christus, heute ist Ostern. Heute ist der größte Feiertag der Christenheit. Es ist ein Freudentag. Und es geht nicht um Eier und Hasen, sondern um Jesus Christus, der von den Toten auferweckt wurde zu neuem, ewigen Leben und an dem wir Anteil haben an dieser Auferstehung. Und wir wissen, wer Jesus ist, nicht wahr? Er ist der ewige Sohn Gottes, Mensch geworden durch die Geburt durch Maria, die Jungfrau. Er ist gestorben wegen unserer Sünden. Auferstanden, aufgefahren und er wird wiederkommen und sein Reich aufrichten. Und obwohl wir damit auf jeden Fall das Wichtigste gelernt haben, und wir haben es ja heute auch im Glaubensbekenntnis zusammen bekannt, gibt es noch viel für uns zu lernen. Und vielleicht denkst du auch, ich glaube zwar, dass es irgendwann einmal einen Jesus gab und es ist gut möglich, dass er ein Mann der Nächstenliebe war, der die Menschen um sich herum positiv beeinflusst hat. Aber was dieser ganze Hype um ihn soll, warum man eine Religion gründet, das kann ich nicht nachvollziehen und nicht glauben. In beiden Fällen, ob wir Jesus schon kennen oder ob du auch glaubst, dass Jesus nicht so wichtig ist. Oder Jesus nur ein gewöhnlicher Mensch vor 2000 Jahren war. In beiden Fällen ist es wichtig, sich mit diesem Mann zu beschäftigen. Und das wollen wir heute tun, indem wir auf diese einzigartige Stelle des Neuen Testamentes hören, auf dieses Lied über Jesus Christus. Es ist in zwei Hauptstrophen gegliedert. Einmal die Verse 15 und 16 und dann die Verse 18 und 20. Und Vers 17 ist vielleicht so eine Art Zentrum. Und da werden Aspekte erwähnt, die in beiden Strophen vorher und nachher vorkommen. Und der Aufbau dieser zwei Strophen ist auch ziemlich parallel. Es geht einmal um die Schöpfung und es geht einmal um die Erlösung. Man könnte könnte sagen, es geht um die Schöpfung und es geht um die neue Schöpfung. Jesus ist der Erstgeborene der Schöpfung und er ist der Erstgeborene aus den Toten. Und in beiden Strophen gibt es auch einen gleichen Ablauf. Es steht da in ihm, durch ihn und zu ihm. Es ist alles in ihm geschaffen und die Fülle Gottes wohnte in ihm. Es ist alles durch ihn geschaffen und Gott versöhnte durch ihn alles mit sich. Und es ist alles zu ihm geschaffen und Gott versöhnte mit sich alles. Hier schreiben die meisten Übersetzungen mit sich, aber es steht eigentlich zu sich da. Also ein sehr paralleler Aufbau in ihm, durch ihn und zu ihm. Und es wird deutlich, was für eine zentrale Rolle Jesus sowohl in der Schöpfung als auch in der Errettung von Menschen hat. Er ist, das ist der Titel der Predigt, der Erste und der Höchste, Punkt 1, in der Erschaffung der Welt. Gott, der Vater, die erste Person der Dreieinigkeit, ist Geist. Er ist nicht ein Geist, sondern er ist Geist von seinem Wesen her. Wir können ihn nicht sehen, heißt das. Er ist unsichtbar. Wir können ihn niemals sehen. Und die Frage stellt sich ja, wenn Gott Geist ist und er sich niemandem zeigen kann, denn er sagt es, dann müssten die Menschen sterben. Woher wissen wir überhaupt, wen wir anbeten? Wenn wir uns Sonntag für Sonntag treffen, wenn wir täglich beten, überhaupt die Tatsache, dass wir glauben, braucht ja ein Ziel, braucht eine Ausrichtung. Woher wissen wir, wie er ist? Und wir sehen, dass Jesus das Bild Gottes ist. Er ist das Bild des Vaters. Alles, was wir in den Evangelien und in den Briefen des Neuen Testamentes über Jesus lesen, und sogar schon im Alten Testament, das sagt uns, wie der Vater ist. So wie ich in einem Spiegel mein exaktes Gegenüber sehe, außer dass es spiegelverkehrt ist, so ist Jesus das exakte Abbild des Vaters. Die Liebe des Sohnes ist die Liebe des Vaters, der Zorn des Sohnes ist der Zorn des Vaters, die Gerechtigkeit, die Gnade des Sohnes ist die Gerechtigkeit, die Gnade des Vaters. Und es hat Gott so gefallen, alles durch Jesus Christus zu machen, sich ganz und gar durch Jesus Christus zu offenbaren. Und darum macht er ihn zum Erstgeborenen der Schöpfung. Und dieses Wort Erstgeborene ist ein schwieriges Wort, das hat in der Kirchengeschichte schon oft zu vielen Diskussionen geführt, weil einige gesagt haben, wenn er erstgeboren ist, dann heißt es ja, es muss eine Zeit gegeben haben, irgendwo in der Ewigkeit, wo es Jesus nicht gab, denn er ist erst geboren worden. Das bedeutet das Wort nicht. Jesus Christus ist ewig, er ist ohne Anfang und ohne Ende. Und was es bedeutet, dass er Erstgeborene vor der Schöpfung ist, wird im Folgenden erklärt. Er ist vor der Schöpfung da gewesen und sie ist durch ihn geschaffen und sie ist auf ihn hingeschaffen. Es ist zu seiner Ehre geschaffen, denn er ist der Erste und der Höchste. Beide Aspekte stecken in diesem Wort Erstgeborener drinne. Denken wir zum Beispiel an Psalm 89, da wird über David gesprochen. Und es geht darum, dass Gott mit dem König David von Israel einen Bund gemacht hat. Das ist eine Beziehung oder eine Beziehung, die vertraglich sozusagen geregelt ist. Und Gott macht dem König David ein Versprechen, eine Zusage und sagt, dein Thron wird ewig bestehen. Das heißt, in alle Ewigkeit wird ein Nachkomme von dir herrschen und König sein. Und dann geht es in dem Psalm weiter und dann heißt es in Vers 28, und ich will ihn, den David, zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Königen. Gott will David den Rang des Erstgeborenen geben und wir wissen, dass David nicht der Erstgeborene war, sondern in seiner normalen Familie war er sogar der Jüngste von allen Brüdern. Und Gott sagte dennoch, ich will ihn zum Erstgeborenen machen. Das bedeutet, er will ihm den Rang, die Autorität, den Stand eines Erstgeborenen geben. Und wenn hier über Jesus gesagt wird, er ist der Erstgeborene vor der Schöpfung, heißt es, er hat die Stellung eines Erstgeborenen. Er ist vor der Schöpfung da gewesen. Er hat besondere Autorität über die Schöpfung. Ihm gilt die besondere Liebe seines Vaters. Er bekommt das Erbe. So ist Jesus Christus also ewig und in seinem Rang und seiner Autorität ist er der Erste und der Höchste über alles. Und warum ist es so? Und Paulus beantwortet das in diesem Lied, weil alles in ihm geschaffen ist, in seiner Kraft oder in der Kraft seines Wortes. Und wir finden diese Sprache schon im Alten Testament, in dem Buch der Sprüche, in Kapitel 8, da geht es um die Weisheit. Und die Weisheit selbst kommt da zu Wort. Und die Weisheit sagt, der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas erschuf, von Anbeginn her. Und ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Welt war. Und als die Meere noch nicht waren, war das geboren. Als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln ward ich geboren, als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch nicht die Fluren und die Schollen des Erdbodens. Als er die Himmel bereitete, war ich da, als er den Kreis der Erde zog über die Fluten der Tiefe, als er die Wolken droben mächtig machte und die Quellen der Tiefe stark machte, als er dem Meer seine Grenzen setzte und den Wassern, dass sie seinen Befehl nicht überschreiten, als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich als sein Liebling bei ihm. Das sagt hier die Weisheit. Die Weisheit ist also an der ganzen Schöpfung beteiligt gewesen und sie ist ewig bei Gott gewesen. Und hier wird das Gleiche über Jesus Christus gesagt. Er ist der Erste, er war schon immer bei Gott und er ist der, der die Schöpfung ins Dasein ruft. Wir können uns das so vorstellen, der Vater spricht etwas aus, er ruft die Schöpfung ins Dasein, er sagt, es soll Licht werden und Jesus Christus ist wie dieses Wort, das der Vater ausspricht. Jesus ist das Wort Gottes und seiner Kraft ist darum alles geschaffen. Und auch in Kolosser 2, Vers 3 finden wir dann die Bestätigung im Kolosserbrief, dann nimmt Paulus dieses Thema sogar noch einmal auf und sagt, in Christus liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Christus ist die personifizierte Weisheit und somit eine Erfüllung all dieser Weisheitsreden aus dem Alten Testament. Und das Unglaublichste ist, dass sogar die unsichtbaren Mächte gestorben sind und Paulus zählt dann hier auf, Mächte und Throne und Herrschaften und Gewalten und genau genommen haben wir keine Ahnung so richtig, um was es geht. Es sind wahrscheinlich Engelmächte, vielleicht Engelmächte, die einen unterschiedlichen Rang haben, aber mehr wissen wir nicht über sie und Paulus gibt sich auch nicht mal im geringsten die Mühe, irgendwie zu erklären, wer das ist, ob das nur gute Engelmächte sind, ob ja auch die gefallenen Engel mit gemeint sind. Das ist Paulus egal, das muss er den Kolossern nicht sagen. Er will den Kolossern nur eins sagen. Jesus Christus ist höher als alle Mächte, egal wer. Egal welche Mächte, Gewalten, Autoritäten, Throne, Herrschaften. Jesus Christus ist höher als sie alle und für die Kolosser ist das eine sehr wichtige Lehre, denn sie sind auf, man könnte sagen, auf den Trip gekommen, dass sie sich für die ganzen Engelmächte und Gewalten und dieses ganze Spirituelle interessiert haben. Und sie haben an Irrlehrer geglaubt, die sich also auf Offenbarungen berufen haben von Engeln und Engeln in ihren Träumen geschaut haben. Und das hat die Kolosser sehr beeindruckt und dazu verführt, nicht mehr auf Jesus Christus zu schauen. Paulus macht deswegen deutlich, diese Engel, die sind alle unwichtig im Vergleich zu Jesus Christus. Sie sind völlig abhängig. Ohne ihn wären sie nicht mal da. Was glaubt ihr jetzt diesen Leuten, die irgendwas von Engeln sagen, statt dass ihr Jesus Christus selbst glaubt, der euch verkündigt wurde? Und auch heute sehen wir das immer wieder in vielen Gemeinden und bei vielen Menschen, Christen, dass sie so einen Engel-Hype haben und das für sich wichtig finden. Und ich denke, es ist meistens ein Götzendienst und immer ein Ausdruck davon, dass Jesus Christus ihnen nicht wichtig genug ist. Und sie brauchen irgendwo andersher ihren Trost, ihre Bestätigung. Sie stillen damit irgendeine übernatürliche Sehnsucht. Aber in jeder Hinsicht ist Jesus vollkommener Schöpfer und darum für uns die Anlaufstelle schlechthin. Lasst uns auch von Jesus nicht nur als einem denken, der vor 2000 Jahren aktiv wurde. Als Mensch wurde er erst vor 2000 Jahren aktiv, als er auf die Erde gekommen ist. Aber er ist ewig. Lest einmal die Schöpfungsgeschichte, lest einen Schöpfungspsalm wie Psalm 104 mit der Perspektive, dass hier überall auch von Jesus Christus die Rede ist. Dass er der Ausführer dieser Schöpfung ist. Himmel und Erde, alle Heere der Engel, das ganze Universum, von den größten Dingen bis hin zum winzigsten Atom, sind durch ihn geschaffen, durch ihn erhalten. Jeder deiner Atemzüge ist von ihm erhalten, von ihm gegeben. Alles regt und bewegt sich nur durch ihn und um ihn zu verherrlichen als den Schöpfer. Alles kommt durch ihn und alles kommt nur durch ihn. Das ist die erste große Perspektive und die erste große Strophe, mit der Paulus die Kolosser und uns darauf hinweisen will, Wendet euch nicht zu anderen Autoritäten, zu anderen Mächten, zu anderen Quellen zu, um geistlich zu wachsen, um im Glauben stark zu werden oder sogar um das ewige Leben zu haben, sondern wendet euch allein Jesus Christus zu. Und er will uns noch besser, noch intensiver ausrüsten, indem er auch darauf eingeht, was Jesus Christus in der Errettung für eine Bedeutung hat. Jesus Christus ist der Erste und der Höchste, Punkt 2, in der Errettung der Welt. Und hier kommt zum zweiten Mal das Wort Erstgeborener vor. Darauf möchte ich hier besonders Wert legen. Denn was anders bedeutet es, als dass Gott Jesus Christus auferweckt hat von den Toten? Dass Jesus Christus in der Erde lag und tot war und am dritten Tag sein Herz wieder angefangen hat zu schlagen, wieder Blut zu pumpen, seine Lungen wieder geatmet haben, dass er wieder lebte. Und was ist das für ein Gedanke, dass wir ihn kaum fassen könnten? Und doch haben wir uns leider daran gewöhnt, dass der Tod besiegt ist. Was bedeutet das denn? Der Tod ist tot. Der Tod ist eigentlich ein unbesiegbarer Gegner. Keiner kann gegen den Tod gewinnen. Ich schaue mir gern mal immer mal wieder einen Western an und wir wissen alle, wie das bei einem Western läuft. Zumindest am Ende, aber auch zwischendrin passiert das mal, dass es zu einem Showdown kommt, ein finaler Kampf, wo sich eben zwei Kontrahenten gegenüberstehen, Auge in Auge, und die Hand ist natürlich am Abzug und irgendwo klingt eine Spieluhr oder die Glocken läuten und sobald der letzte Ton verklungen ist, wird geschossen. Und jetzt stellt euch einmal vor, einer dieser Gegner, die da im Wilden Westen gegenüberstehen, ist der Tod. Ist der Tod persönlich? Keiner schießt schneller als der Tod. Selbst Clint Eastwood verliert gegen den Tod. Der Tod ist ein unbesiegbarer Gegner. Niemand kann ihn überwinden. Er ist immer am Ende doch da. Er ist immer der Letzte, der doch gewinnt. Niemand zieht und schießt schneller als der Tod. Jeder scheitert an ihm, jeder muss an ihm vorbei. Der Tod kriegt auch jeden von uns. Wir haben uns vielleicht nicht an den Tod gewöhnt, denn er bringt Leiden mit sich und Schmerzen und Trauer. Aber wir haben uns an die Tatsache gewöhnt, dass jeder von uns sterben muss. Dass der Tod, wie es ein Sprichwort ja sagt, zum Leben dazugehört. Auch wenn das nicht richtig ist, er ist der Feind des Lebens. Aber der Tod steht doch am Ende eines jeden Lebens. Und doch, du wirst sterben, sei denn, was Paulus sagt, der Herr kommt vorher wieder und wir werden überkleidet mit dem herrlichen Leib. Der Tod gewinnt also immer, bis auf diesen Ostermorgen. Da erweckt Gott Jesus Christus zum neuen Leben und der Tod selbst stirbt. Der Tod ist tot. Der Tod stirbt, der Tod ist verschlungen im Sieg, verschlungen in der Auferstehung und Jesus lebt jetzt. Er lebt ohne Tod. Er lebt und er lebt und er lebt und er lebt und niemals wird ihn der Tod ereilen. Und darin ist er der Erste. Lazarus wurde zwar auch auferweckt, aber er musste ein zweites Mal sterben. Armer Kerl. Aber seit Jesus Christus kann man ewig leben, ohne Tod. Und es geht nicht nur darum, dass man einfach eine fortdauernde Zeit lebt. Das ist nicht das ewige Leben, dass der Tod am Ende nicht steht, sondern alles, was zum Tod gehört, ist besiegt. Es ist die Krankheit, es ist die Trauer, es ist das Leid, es ist die Schwäche, die Altersschwäche, es ist unser Unglauben, unsere Sünde, alles, was mit dem Tod zu tun hat, zum Tod geführt hat, alles ist damit endgültig besiegt. Es bedeutet nicht nur ewiges Leben, es bedeutet ewiges Leben auf höchster Qualität. Und Paulus sagt, Jesus ist der Erstgeborene. Das bedeutet, ihm werden viele folgen. Er ist der Erste, die erste Frucht der Ernte und ihm werden viele weitere folgen. Wir werden auf Erden noch sterben, sicherlich. Und das bringt Trauer und das ist erlaubt und gut so, dass wir über den Tod trauern und zornig sind. Aber es ist zugleich der Übergang zum ewigen Leben ohne Tod und ohne Verfall. Und darin wird das Leben nicht abnehmen, darin wird die Vergänglichkeit beiseite geschafft sein. Unsere Freude an Gott, unsere Freude aneinander in der Gemeinschaft im ewigen Leben wird nie abnehmen, sie wird nie erkalten, es wird nie langweilig sein im Himmel. Es wäre
Das wäre tatsächlich der Tod, wenn wir eine Ewigkeit gefangen wären und uns langweilen würden. Langweilen würden bei Gott und langweilen würden an Gott. Aber das ist besiegt. Auch das, könnte man sagen, ist überwunden. Wir werden ewig tiefe Zufriedenheit und Freude an Gott haben. Und nichts kann diese Freude mehr wegnehmen und aufhalten. Und am Ende steht nicht der Tod, den gibt es nicht mehr, er ist tot. Christus wurde als Erstling lebendig gemacht und wir, die wir glauben, werden ihm folgen, wir werden bei ihm sein, wir werden leben ohne Tod und ohne Verfall und ohne Trauer und Leiden und Schwäche. Und so ist Jesus nicht nur der Erste und der Höchste in der Erschaffung der Welt, sondern ist der Erste und der Höchste in der Errettung der Welt. Denn durch ihn allein werden alle gerettet und zu seiner Ehre werden alle gerettet. Und Paulus beschreibt, wie es dazu kommt. Wie kann es sein, dass alle gerettet werden? Er sagt, dass in Jesus Christus alle Fülle gewohnt hat. Es hat Gott wohlgefallen, Jesus, der Ermittler zwischen Mensch und Gott werden sollte, mit aller Fülle auszustatten. Alle Macht, Weisheit, Gnade, Gerechtigkeit Gottes liegt auf ihm. Er ist also perfekt ausgestattet für sein Werk. Und sein Werk ist, dass er Frieden macht durch sein Blut am Kreuz. Das heißt sogar, und das ist eine sehr schwierige Formulierung, dass er alles mit sich versöhnt, es sei auf Erden oder im Himmel. Das bedeutet vielleicht für die Engel, die ja nicht gesündigt haben, dass sie wenigstens befestigt werden, sodass sie nicht noch einmal abfallen können, wie es bereits bei dem Teufel passiert ist. Das bedeutet aber auch, dass die feindlichen Mächte, die sich gegen Gott auflehnen, der Teufel mit seinen Dämonen, dass sie besiegt sind. Paulus erwähnt das später im Brief, dass die Mächte und Gewalten entwaffnet sind. Auf einmal stehen sie ohne Waffen da, sie können nichts mehr tun. Sie sind entmachtet und sie sind in diesem Triumphzug, in dem Jesus Christus vorangeht, mitgeführt und gefangen, und können nichts tun, sondern werden dem Gespött und dem Hohn und der Verachtung preisgegeben. Sie sind die Schwachen, sie haben verloren, sie sind gestorben im Tod Christi und der Auferstehung Christi. So sind also auch die feindlichen Mächte besiegt und dieser Frieden, den er gemacht hat, ist ein vollkommener Frieden in der neuen Schöpfung. Da sind die Engel befestigt, da sind die gottfeindlichen Mächte besiegt, stillgestellt. Sie können nichts mehr tun, sie werden diese Ruhe nie wieder stören. Und wir Menschen, wir sind versöhnt. Die Beziehung zwischen uns und dem Vater, die durch unsere Sünde kaputt gegangen ist, die wir kaputt gemacht haben, die ist wiederhergestellt. Es ist ein wunderbares Gedicht und es sind viele große Worte. Es ist so eine große, man könnte sagen, kosmische Perspektive, die Paulus hier einnimmt. Alles in der Schöpfung, alles in der Erlösung, alle Mächte, alle Gewalten, alles ist in Bezug auf Jesus Christus, in Bezug auf Jesus Christus beschrieben, in Bezug durch ihn entstanden, für seine Verehrung da, durch ihn besiegt, wenn es das etwas Böses ist. Es ist unglaublich. Und dann wendet Paulus doch auch noch einmal diesen Blick und wendet das Blatt und sagt, dass er es vollbracht hat durch sein Blut am Kreuz und den Tod seines sterblichen Leibes. Vers 20 und 22. Und das sind auf einmal so bildliche Formulierungen. Auf einmal wird das Blatt gewechselt. Und wir sehen die andere Seite der Medaille. Christus, in dem alle Fülle Gottes wohnt, der Gott selbst ist, der herrlich ist und erhaben ist. Er wird so Mensch, dass er sein Blut vergießt. Ja, im wahren Sinne des Wortes ist hier gemeint, dass Christus ans Kreuz geschlagen wurde und sein Blut am Kreuz entlang tropfte und entlang floss. Und es bedeutet, dass er mit seinem sterblichen, ganz menschlichen Leib ans Kreuz genagelt wurde und dort gestorben ist. Und sein Blut klebt am Kreuz. Und er trug an seinem sterblichen Leib den Zorn Gottes. Ganz Mensch, ganz schwach, ganz gering ist er, in dem alle Fülle Gottes gewohnt hat. Und das soll uns zu dem dritten Punkt führen. Jesus Christus ist der Erste und der Höchste, drittens, in deinem Leben. Genau das war das Problem der Kolosser, dass sie diese Perspektive nicht mehr gesehen haben. Jesus Christus, der alles ist, der der Höchste und Erhabene ist, dem alles geschaffen wurde. Er ist zugleich der, der ganz niedrig wurde, der wie sie wurde, der sein Blut vergossen hat, Das heißt wirklich alles getan. Es gibt keine Ebene, keinen Bereich, keine Dimension, die nicht von seinem Werk betroffen wäre, weil er sowohl der Größte war und ist, als auch der Kleinste geworden ist. Und als der Kleinste gestorben ist. Und die Kolosser, die haben sich von diesen Irrlehrern verführen lassen. Und sie haben gedacht, das Heil besteht darin, dass wir selbst noch uns von der Schöpfung abkapseln, dass wir uns jetzt also von bestimmten Speisen fernhalten, dass wir bestimmte Getränke nicht trinken. Als wäre das die Erlösung und unsere Errettung, dass wir uns von der Schöpfung entfernen und aus eigener Kraft und Askese und mönchlichem Leben sozusagen in den Himmel aufsteigen. Aber geistliches Wachstum ist nicht, dass wir uns selbst von der Schöpfung wegbewegen, sondern es bedeutet, dass wir uns in Jesus Christus sehen, der gestorben und auferstanden ist. Geistliches Wachstum kommt eben daher, dass man versteht und glaubt, dass man mit Jesus gestorben und auferstanden ist, wie Paulus in Kolosser 2, Vers 12 schreibt. Mit Jesus seid ihr Christen begraben worden durch die Taufe und auferstanden durch den Glauben. Das heißt, wer glaubt, ist mit Jesus Christus auferstanden. Das heißt, die Auferstehung ist nicht nur etwas, worüber wir uns nachdenken, das ist vor 2 Jahren passiert und wir erinnern uns daran und das ist ein schönes emotionales Erlebnis. Nein, sondern wir selbst sind heute, jetzt davon betroffen, denn wir sind mit ihm auferstanden. Das ist eine geistliche Realität, auch wenn wir immer wieder fragen, ja, wo ist denn dieses Auferstehungsleben? Es ist doch alles noch so schwach und so gering und ich kämpfe mit meinen Sünden und von Herrlichkeit kann man in meinem Leben auch nicht gerade reden. Wir haben immer wieder diese Fragen, aber es ist eine geistliche Wahrheit, dass wir doch mit ihm auferstanden sind und bei ihm sind. Wir Christen sind Leute, die zwar noch in der Welt leben, aber Gott sieht uns Menschen schon bei Jesus Christus im Himmel. Und so ist der, der der Erste und der Höchste in allen Dingen ist, auch der Erste und der Höchste in unserem Leben. So sagt es die Bibel, und wir müssen es verstehen und dann so leben. In Kolosser 3, Vers 1 und 2 greift Paulus nochmal dieses Thema auf, was die Auferstehung mit uns zu tun hat. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was oben ist, wo Christus ist, der zur Rechten Gottes sitzt. Trachtet nach dem, was oben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Und Paulus diskutiert es hier wieder nicht weiter, sondern kommt gleich zur Anwendung. Er sagt, okay, ihr seid mit Christus auferstanden, denn ihr glaubt an Jesus Christus und wer an ihn glaubt, der ist so eng mit ihm verbunden, dass er sogar schon mit ihm auferstanden ist, dass er überall dort ist, wo Jesus Christus sozusagen auch ist und deswegen schon im Himmel aufgefahren, verherrlicht sogar, kann Paulus in Römer 8 einmal sagen. Dieser Glaube an Jesus Christus schafft eine so enge Verbindung, dass das die Wahrheit ist. Wir sind mit ihm auferstanden, wir sitzen mit ihm auch zur Rechten Gottes, obwohl wir doch noch hier unten leben. Aber in unserem Leben klammern wir das leider so oft aus und ich möchte einmal einige Bereiche nennen, wo wir immer wieder merken, bei diesen Bereichen weiß ich zwar auch, dass Jesus Christus für mich gestorben ist und dass er mir das ewige Leben bringt, aber ich habe damit zu kämpfen und im Grunde genommen brauche ich da noch mehr als Jesus. Es gibt diese Bereiche bei uns und Paulus schreibt diesen Brief, damit wir überzeugt sind, wir brauchen nicht mehr als ihn. Das ist zum Beispiel das erste Thema, dass wir mit schweren Sünden zu kämpfen haben. Vielleicht hast du Ehebruch begangen. Vielleicht hast du auch einen Menschen verleumdet und ihm sehr viel Schaden zugefügt, sodass er in seinen Familien, in seinem Umkreis, mit seinen Freunden Probleme hat, weil er schlecht dasteht, obwohl es nicht wahr ist. Auch Abtreibung ist eine dieser schweren Sünden, wo die Menschen dann immer wieder ins Fragen kommen, ja, was soll ich damit machen? Es gibt viele Sünden, aber ich habe diese Sünde begangen. Die ist viel schlimmer als alle anderen, so empfindet man es dann. Und es gibt dann einige Leute, die geben diesen wenig hilfreichen Tipp und sagen, du musst ja auch noch selbst vergeben. Oder die den Zweifel noch anfachen und sagen, die Sünde ist zu groß für Gottes Vergebung. Du musst nun noch selbst Taten der Sühne vollbringen. Du musst etwas Gutes tun. Du musst dafür etwas einem anderen Menschen wieder Gutes tun, damit Gott dich wieder annimmt und andere Dinge. Es gibt viele Antworten, es gibt viele falsche Antworten darauf, wenn jemand mit solchen Sünden zu kämpfen hat. Wenn jemand sich ernste Vorwürfe macht und sagt, okay, ich glaube, dass Gott mir vergeben hat und ich glaube, dass das Evangelium alle meine Sünden bedeckt, aber ich habe noch das getan. Ich habe doch noch die Sünde begangen und ich glaube, die hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Und hier ist die Antwort: Nein, in Jesus Christus ist alle Fülle Gottes. Und er ist ein vollkommener Erretter für all unsere Sünden. Auch für die schweren, auch für die, wo wir denken, die kann Gott nicht mehr vergeben. Auch für die, wo wir denken, ich muss hier noch selbst irgendetwas tun. Und wenn es ist, ich muss mir selbst vergeben, was auch immer das bedeuten soll. Jesus Christus ist der vollkommene Erretter und alles ist dir vergeben. Ein zweites Thema sind die Leiden, mit denen wir zu kämpfen haben. Es ist der Tod eines geliebten Mitmenschen, es ist die schlimme Krankheit, die unheilbare Krankheit, die Schmerzen, das mehrfache Durchfallen durch eine wichtige Prüfung. Wir alle haben unterschiedliche Situationen, wo wir schweres Leid empfinden und fragen uns, warum passiert mir das? Warum ich? Und hier geben einige den Tipp und sagen, vielleicht straft Gott dich für eine Sünde. Vielleicht ist es eine Bestrafung, sozusagen eine Vergeltung. Oder sie sagen, du musst mehr glauben. Wenn du glaubst, dann kommst du da raus. Nur weil du zu wenig glaubst, darum leidest du. Darum bist du krank, darum bist du vielleicht auch arm. Und auch hier müssen wir auf Jesus Christus sehen, durch den dieses Thema in ein neues Licht gerückt wird. Jesu Tod hat uns, wie Paulus sagt, heilig und untadelig und makellos vor Gott gemacht. Gott kann uns nicht mehr bestrafen, dass er uns eine Sünde vergilt mit einer Krankheit, mit dem Tod eines geliebten Menschen. Denn Jesus selbst hat alle Strafe getragen. Es ist keine Strafe mehr übrig, die er nun auf uns schütten könnte, weil wir eine Sünde tun. Sicher, er züchtigt uns für unsere Taten, aber dieses wiederum, diese Züchtigung, diese Zucht, diese Disziplin hat auch ein gutes Ziel. Paulus sagt, sie ist dafür da, dass sie uns Jesus Christus ähnlicher macht. Es ist ein gutes Ziel. Er ist ein liebender Vater zu dir, selbst wenn er dich mit Leiden, mit Krankheit und mit anderen Nöten schlägt. Das tut weh und es geht nicht darum, dass wir keine Leiden, keinen Schmerz, keine Trauer darüber empfinden. Aber es geht darum, dass wir die richtige Perspektive haben, dass Gott das durch Jesus Christus zu uns tut, als geliebte Kinder. Und nicht aus Hass oder welche Gründe man haben könnte oder weil wir kleingläubig sind und nur das noch stärker proklamieren müssen in unserem Leben, dass ich reich bin, dass ich gesund werde. Es ist nicht immer so. Aber es ist immer so, dass Gott als unser Vater durch Jesus Christus nur das Beste mit uns im Sinn hat. Und ein drittes großes Thema, bei dem auch immer wieder in Frage gestellt wird, ob Jesus Christus wirklich ausreicht, ist die Frage des täglichen Lebens, wie erkenne ich den Willen Gottes? Die besonders wichtigen Fragen, wen soll ich heiraten? Soll ich diese Person heiraten? Ist das die passende Frau, der passende junge Mann für mich? Welchen Beruf soll ich wählen? Ist das die richtige Arbeit für mich? Soll ich lieber diese Arbeitsstelle wählen? Gott, gib mir bitte ein Zeichen dafür. Welches Studienfach soll ich wählen? Soll ich das Auto kaufen? Soll ich mein Geld in dieses Haus investieren? Soll ich noch warten? Und so weiter und so fort. Und es sind wichtige Fragen, die wir immer wieder beantworten müssen. Aber es wird oft dieser falsche Weg eingeschlagen, dass man dann von Gott um ein Zeichen bittet. Sei es etwas ganz Übernatürliches oder sei es, weil wir natürlich bescheiden sind und Gott auch nicht versuchen wollen, dass er nur irgendwie ein kleines Zeichen gibt, aber doch klar genug. Doch klar genug, dass ich, oft blinder Mann, das doch verstehe, okay, das war der Wink Gottes mit der Zaunplatte hier, ich soll das machen. Oft erwarten wir vielleicht so etwas und bitten auch in falscher Weise darum, dass Gott uns da irgendwie ein Zeichen gibt, ob wir Mathe oder Biologie oder sonst was studieren sollen. Aber das wird nicht kommen. Wir haben keine besondere, spezielle Offenbarung zu erwarten für die Fragen des Alltags, ob ich rechts oder links lang gehe. Und was ist die Antwort, die durch Jesus Christus gekommen ist? Es ist, dass Jesus Christus die vollkommene, personifizierte Weisheit ist. Das beantwortet jetzt noch nicht meine Frage, wen ich heiraten soll. Aber was bedeutet es für ein praktisches Leben? Es bedeutet, dass ich ein Leben führe als sozusagen als Christ im wahren Sinne des Wortes, als einer, wie Paulus sagt, der mit Jesus Christus gestorben ist, als einer, der mit Jesus Christus auferstanden ist und dass ich alles, was ich tue, aus dieser himmlischen Perspektive tue. Das ist das Wichtigste. Paulus sagt, das ist der Wille Gottes für euer Leben, eure Heiligung. Das sollen wir tun, in der Heiligung wachsen, aus der Perspektive Christi leben, aber ansonsten einfach unsere Entscheidungen treffen, die wir zu treffen haben. Nach bestem Wissen und Gewissen abwägen, was wir tun sollen und dann als Christen diesen Weg gehen. Gott wird uns da keine andere Antwort geben. Wir sollen unser Leben leben. Gott erwartet auch nicht von uns, dass wir seinen verborgenen Ratschluss, seine verborgenen Ideen irgendwie entschlüsseln oder herausfinden sollen, sondern wir sollen unser Leben leben, aber eben mit der Perspektive, lebt als Menschen, die auferstanden sind mit Christus. In Liebe, in Freude, in Friede, in Geduld, so in der ganzen Frucht des Geistes. Legt alles Böse ab, tut alles Gute. Eine lange Liste in Kolosser Kapitel 3, die uns sagt, wie wir leben sollen. Und alles andere sind deine Entscheidungen, um es mal einfach zu sagen. Und das sind drei Bereiche, in denen deutlich wird, wo wir immer wieder merken, und wo wir vielleicht auch selbst, die wir Jesus Christus sehr ernst nehmen, wo wir sagen, Jesus ist schon zentral für mein Glauben. Natürlich, ich kann nicht ohne ihn auskommen, ich brauche ihn in allen Situationen. Aber bei dieser Frage brauche ich doch noch konkrete Hilfe. Ich brauche hier noch ein besonderes Zeichen, eine besondere Bestätigung, besondere Ermutigung. Und mit allem, was Paulus in diesem ganzen Kolosserbrief schreibt, aber auch schon hier in diesem Gedicht, macht er deutlich, in allen Fragen des Lebens gibt es eine Antwort durch Jesus Christus. Nicht immer direkt. Wie gesagt, Jesus sagt uns nicht, was wir tun sollen. Aber immer indirekt, dass unser Leben und unser Denken und alles, was wir tun und alle Mächte der Welt so mit Jesus Christus in einer Beziehung stehen, dass wir als Christen dieser Welt leben können und dass wir nicht außerhalb von Christus nach Antworten und nach Wegen suchen brauchen. Wir denken vielleicht, das Evangelium ist genug, dass ich gerettet werde. Aber im Alltag, da ist es halt doch nicht genug. Das Evangelium ist die Milch, aber lass uns doch einmal zum Kern der Bibel vordringen. Lass uns doch mal zum Schwarzbrot der Bibel kommen. Ich sage auch nicht, dass Jesus mich nicht retten kann, aber was ich jetzt brauche, ist eine besondere Hilfe einmal. Eine besondere Offenbarung vielleicht. Ich habe eine besonders krasse Situation und ich glaube nicht, dass das Evangelium damit irgendetwas zu tun hat. Und das ist nicht so. Paulus sagt, in jeder Hinsicht hat das Evangelium irgendwie Antworten. In erster Linie ist es für unsere Sündhaftigkeit da, aber es ist trotzdem alles dadurch betroffen und integriert irgendwie. Lasst uns also, wie Paulus sagt, fest im Glauben bleiben, gegründet und fest und nicht von dieser himmlischen Hoffnung weichen, von der wir im Evangelium gehört haben. Es gibt aber auch noch einen anderen Punkt, den ich hier hinaus möchte, wenn es darum geht, dass Jesus der Erste und der Höchste in deinem Leben ist. Denn ich habe jetzt hier über drei Aspekte gesprochen, über die wir Christen vielleicht stolpern, mit denen wir uns beschäftigen müssen, Fragen des Alltags, wo wir auch immer noch herausgefordert sind. Aber auch wenn du der bist, den ich beschrieben habe, für den Jesus Christus nicht wirklich wichtig ist, bleibt der Anspruch bestehen, dass Jesus der Erste und der Höchste in deinem Leben werden soll. Denn auf dich trifft die Beschreibung zu, die Paulus über die Kolosser dann anbringt, bist fremd von Gott und du bist gegen Gott feindlich gesinnt. Vielleicht würdest du das nie so offen sagen, aber es ist doch eine Tatsache, die sich zeigt, sagt Paulus, in deinen bösen Werken. Darin, dass du die Gebote Gottes nicht hältst, sondern brichst. Und wer an Jesus Christus glaubt, der hat das ewige Leben. Glaube an ihn, dann hast du dieses Leben und gehst mit ihm in dieses Leben. Wer das nicht hat, der bleibt im Tod wegen seinen bösen Taten, im ewigen Tod, in der Hölle, sagt die Bibel. Denn er ist ein Feind Gottes. Und ein Feind Gottes kommt nicht in das Reich Gottes hinein. Aber es ist die Hoffnung des Evangeliums da, sagt Paulus. Es wurde die Hoffnung des Evangeliums verkündigt. Das Evangelium bringt uns seine Hoffnung auf das ewige Leben. Und es fordert uns auf, glaube, du hast das ewige Leben, du hast die Freude bei Gott, du bist mit ihm auferstanden, so wie Jesus Christus selbst lebendig wurde wieder und ewig lebt, so gilt es auch allen, die an ihn glauben. Amen.